Grüß euch. Es ist eine Freude für uns, immer wieder zu euch zu kommen. Wie mit der Georgheit in der Früh begrüßt hat, hat er gesagt, willkommen zu Hause. Und in einer gewissen Weise stimmt es ja tatsächlich, dass die Gemeinde für Elisabeth und für mich über Jahre eine gute Heimat war. Und ja, wir kommen einfach wieder sehr, sehr gerne her. Den Predigtext, den ich mitgenommen habe, der kommt aus dem Markus-Evangelium. Ich habe nicht gewusst, dass ihr euch jetzt gerade so intensiv als Gemeinde mit dem Markus-Evangelium beschäftigt. Und muss sagen, ich bin eigentlich sehr beeindruckt gewesen, wie ihr den Inhalt dieses Evangeliums kennt und auswendig rezitieren könnt. Vielleicht könnte man sogar sparen, den Predigtext da an die Wand zu werfen, aber sicherheitshalber mache ich es doch. Sofern ich das von der Technik her schaffe, ja. Genau, also der Predigttext kommt aus dem 10. Kapitel des Markus-Evangeliums, und zwar die Verse 1 bis 12. Und thematisch habe ich so diese Predigt überschrieben mit Ehe als Modell für Beziehung und Gemeinschaft nach Gottes Prinzipien. Ich möchte zunächst einmal den Text lesen. Und er, nämlich Jesus, machte sich auf und kam von dort in das Gebiet von Judäa und jenseits des Jordans. Und abermals lief das Volk in Scharen bei ihm zusammen, und wie es seine Gewohnheit war, lehrte er sie abermals. Und Pharisäer traten zu ihm und fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden dürfe von seiner Frau. Und sie versuchten ihn damit. Er antwortete aber und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben. Aber vom Beginn der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und daheim fragten ihn abermals seine Jünger danach, und er sprach zu ihnen, wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Und wenn sich eine Frau scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, bricht sie ihre Ehe. Soweit der Text. Jesus machte sich auf, und wie es seine Gewohnheit war, lesen wir hier, lehrte er sie abermals. Jesus hat sie immer wieder aufgemacht, um uns Menschen zu suchen und uns Menschen auch zu lehren. Und die Menschen sind diesem Jesus in Scharen nachgelaufen, weil Jesus einer war, der sie mit Vollmacht und mit Autorität lehrte, und weil er mit seiner ganzen Authentizität hinter seiner Lehre stand. Und so war Jesus ganz anders als die religiösen Führer, die die Juden damals sonst so hörten. Und Jesus gab den Menschen klare und tiefe Antworten auf die oft so komplexen Fragen und Probleme des Lebens. Und es ist einfach so, dass die Wahrheiten um Gott und um unser Leben enorm komplex sind. Und einfache Schwarz-Weiß-Antworten, die genügen einfach nicht. Es geht letztlich um ein enorm komplexes Wissen, das wir brauchen. Ein Wissen, das nicht nur unseren Intellekt betrifft, sondern auch unser Herz, unsere Emotionen und alle Erfahrungsebenen unseres Lebens. Und wir haben darum nötig, ein Leben lang gelehrt zu werden. Und ich glaube, selbst die Erfahrensten und Ältesten hier unter uns werden mir das bestätigen, dass es um ein lebenslanges Lernen geht und dass man bei den wesentlichen Dingen im Leben nie wirklich ausgelernt hat. Und so ist es wichtig, dass wir nicht aufhören, immer wieder ehrliche Fragen zu stellen, und dass wir nicht aufhören, ein Leben lang die Wahrheiten über das Leben und über Gott selber zu suchen. Die Pharisäer werden uns hier auch geschildert als welche, die Fragen stellten. Aber das Problem der Pharisäer damals war, dass sie keine ehrlichen Fragen stellten. Sie hatten eine genaue Kenntnis vom Alten Testament. Sie kannten das in- und auswendig. Und sie meinten, dass sie das Wesentlichste wussten. Und so hatten sie sich allmählich selber Wahrheiten zurechtgelegt, religiös fundierte Wahrheiten, die in ihre eigenen selbstsüchtigen Lebenskonzepte hineinpassten. Ich denke, es ist wirklich ein Problem, wenn wir glauben, dass wir das Wesentlichste schon wissen und wenn wir uns mit dem zufrieden geben, was wir von Gott und dem Leben erkannt haben. Und das Resultat einer solchen Haltung ist ein erstarrter, toter Traditionsglaube. Und die Verkündigung wird dann nicht mehr als leere Worthülsen, wie es eben damals bei den Juden der Fall war. Die Pharisäer, die stellten hier also Fragen, aber nicht Fragen, um Wahrheit zu finden, sondern weil sie Jesus versuchen wollten, weil sie ihm eine Falle stellen wollten und weil sie eigentlich in ihren eigenen Lebenskonzepten weiterleben wollten. Und die Pharisäer stellten Jesus hier ausgerechnet eine Frage über einen der allergrundlegendsten Aspekte unseres Menschseins überhaupt, nämlich die Frage nach Ehe und nach der Verbindlichkeit von Ehe. Und diese Frage, wenn wir sie uns genau anschauen, ist gleichzeitig eine typisch religiöse Frage. Gott hat der Ehe einen Status der absoluten Verbindlichkeit gegeben, bereits in der Schöpfung und grundsätzlich auch bei den mosaischen Gesetzen. Und die Frage der Pharisäer war im Prinzip die Frage, ab wann kann ich aus der von Gott gebotenen Verbindlichkeit aussteigen? Wann kann ich endlich anfangen, meine eigenen Wege zu gehen? Diese Frage erinnerte mich an eine Frage, die kein Geringerer in ähnlicher Weise gestellt hat, nämlich kein Geringerer als der Petrus, als er fragte, wie oft muss ich vergeben? Wann ist endlich Schluss und ich kann so mich verhalten, wie es so aus meinem eigenen herauskommt? Das ist nicht so, dass wir alle miteinander selber im Grunde immer wieder solche Fragen stellen. Und steht nicht letztlich dahinter die Perspektive, Gottes Gebote begrenzen eigentlich unser Leben? Gottes Gebote sind eigentlich eine Last. Und ist nicht das religiöse Konzept, das dahinter steht? Ich muss Gottes Gebote und Gesetze bis zu einem gewissen Grad erfüllen und abhacken, quasi um Gott Genüge zu tun, um ihn zu befriedigen. Und dann kann ich anfangen zu leben, wie ich es für richtig halte. Und dann kann ich selber schauen, wie ich mein Leben zur Entfaltung bringe. Auf diese Art, denke ich, haben die Pharisäer dann auch gelebt. Nach außen hin eine strenge Gesetzeserfüllung, aber vom Herzen her eine totale Ich-Bezogenheit. Und so waren die Pharisäer Meister darin, anhand von Schlupflöchern den Sinn des Gesetzes letztlich zu untergraben und ad absurdum zu führen. Und letztlich haben sie nichts anderes getan, als die guten Gebote Gottes pervertiert. Einfach weil sie Gott und sein Wesen nicht wirklich erkannt haben. Aber Gottes Gesetze und Konzepte, die er uns gegeben hat, sind nicht gegeben, um unser Leben einzuengen, sondern ganz im Gegenteil. Sie sind für das Leben. Sie sind dazu gedacht, um unser Leben erst recht zur Entfaltung zu bringen. Und so sollen wir uns immer wieder fragen, wie ist meine, wie ist deine Perspektive von Gottes Geboten, besonders dann, wenn sie gerade nicht in unsere eigenen Lebenskonzepte hineinpassen. Jesu Antwort ist sehr interessant. Er verweist zunächst auf Mose, aber dann greift er bei seiner Antwort letztlich auf das Schöpfungskonzept zurück. wo es hier heißt, Markus 10, ab Vers 6, aber vom Beginn der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Drei Aspekte sind es, die ich aus dieser Antwort herausgreifen möchte. Zunächst einmal dieser Aspekt als Mann und Frau geschaffen und es geht um das Konzept der Ergänzung, der gegenseitigen Ergänzung. Dann in Vers 7 dieses Verlassen und Anhangen und es geht um das Konzept der freien Entscheidung für eine Beziehung in Treue und Loyalität. Und drittens im Vers 8, die zwei werden ein Fleisch sein. Es geht dabei um das Konzept der Einheit. Und ich denke, das sind ganz grundlegende Konzepte und grundlegende Fundamente, nicht nur als eine Basis für die Ehe, sondern ein Fundament für unser Menschsein allgemein und für all unsere Beziehungen, die wir so in unserem Leben aufbauen. Und so denke ich, dass diese Konzepte nicht nur für Eheleute wichtig sind, sondern auch für jede alleinstehende Person, für jeden Single, für jede Witwe, also ganz egal, ob gerade verheiratet oder nicht verheiratet. Und ich denke, es ist dabei auch interessant, dass aus der Schrift hervorgeht, dass die Ehe letztlich kein Ewigkeitskonzept ist. Ein andermal haben die Sadduzäer Jesus versucht, eine Falle zu stellen und haben ihm eine Fangfrage gestellt über die Auferstehung. Und ich finde es hochinteressant, wie Jesus hier antwortet in Markus 12, ab Vers 24. Da sprach Jesus zu ihnen, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Wenn sie von den Toten aufstehen werden, so werden sie weder heiraten noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie die Engel im Himmel. So wichtig Ehe in dieser Welt ist, so sehr geht aus der Schrift auch hervor, dass es in der Ewigkeit keine Ehe mehr geben wird. Warum hat dann Ehe einen so hohen Stellenwert? Immerhin ist die Institutionalisierung der Ehe die erste Anweisung nach der Schöpfung, die sich mit unserem Zusammenleben befasst. Die erste soziale Anweisung, die Gott dem Menschen nach der Schöpfung gibt, ist eine Anweisung über das Konzept der Ehe. Und ich glaube, dass ein wesentlicher Grund, warum Gott sich die Ehe ausgedacht hat, der ist, dass er uns anhand der Ehe ganz fundamentale Grundprinzipien lehren möchte, die für unser Menschsein allgemein so wahnsinnig wichtig sind. Und Paulus erweitert hier den Horizont in seinem Brief an die Epheser, wo er in Epheser 5 ab Vers 30 schreibt, denn wir sind Glieder seines, nämlich Jesu Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Das Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Die Ehe als Bild für unsere Beziehung mit Gott. So stellt uns Paulus das vor und ich denke, die Prinzipien der Ehe sind tatsächlich in gleicher Weise auch Grundlage für unsere Beziehung zu Gott und auch für unsere Beziehungen untereinander als Gemeinde, als Gemeinschaft von Christen. Und darum sind diese Konzepte so wichtig für jedermann, egal ob verheiratet oder ledig. Und ich möchte auf die drei zuerst erwähnten Konzepte jetzt eingehen. Als erstes auf das Konzept der Ergänzung. Vom Beginn der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Und im ersten Buch Mose, gleich im ersten Kapitel, lesen wir, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Männer und Frauen sind einfach nicht gleich geschaffen, sondern sie sind sehr, sehr unterschiedlich, aber in der Gemeinsamkeit zum Ebenbild Gottes. Es stimmt schon, Gott hat in der Schrift männlichen Artikel, aber wie oft bekommt Gott etwa in der Schrift durchaus weibliche Attribute, wenn zum Beispiel das Bild der Mutter gebraucht wird, um Gott zu beschreiben. Und so ist eine klare Aussage der Schrift, dass erst in der Kombination von Mann und Frau, von männlichen und weiblichen Eigenschaften und Wesensmerkmalen, wir zum Ebenbild Gottes werden. Und insofern hat jeder Mensch, egal ob Mann und Frau, vor Gott den gleichen Wert. Und jeder hier in diesem Raum ist ein Teil dieser Ebenbildlichkeit Gottes, aber erst durch die Summe der Verschiedenartigkeiten von uns allen kommen wir dem Ebenbild Gottes ein wenig näher. Und es sind gerade unsere Verschiedenartigkeiten, durch die wir uns gegenseitig ergänzen und auch unterstützen sollen. Aber ist es nicht so, dass gerade auch unsere Unterschiedlichkeiten so enorm viel Potenzial in sich bergen für Reibung und Zwietracht? Ist es nicht so, dass es gerade unsere Unterschiedlichkeiten auch sind, durch die wir uns gegenseitig immer wieder verletzen, diskriminieren, manchmal demütigen? Sind es nicht die Unterschiedlichkeiten, die immer wieder Streit unter uns provozieren? Und so denke ich, dass genau das die Herausforderung jeder Ehe ist, von den Reibungsflächen letztlich zu einer Ergänzung und zur gegenseitigen Unterstützung zu kommen. Und das ist ein Prozess, den wahrscheinlich alle Eheleute hier bestätigen können, der nicht von selber geht. Das bedeutet Arbeit. Das bedeutet auf den anderen zugehen. Das bedeutet, sich zu bemühen, den anderen verstehen zu lernen, den anderen respektieren zu lernen, den anderen wertschätzen zu lernen. Das bedeutet immer wieder auch umzukehren, um Vergebung zu bitten und zu vergeben. Das bedeutet, sich einfach mit dem anderen tief auseinanderzusetzen. Und ich denke, die gleichen Herausforderungen stellen sich nicht nur für die Ehe, sondern für jede andere Form einer tiefen menschlichen Beziehung, ganz besonders auch zum Beispiel in einer Gemeinde. Gott hat uns alle enorm unterschiedlich geschaffen. Und aufgrund unserer Verschiedenartigkeit und unserer unterschiedlichen Begabungen sind uns auch unterschiedliche Rollen und unterschiedliche Aufgaben zugedacht. In der Ehe, in der Familie, in der Gesellschaft, in der Gemeinde. Und erst in dieser Ergänzung unserer unterschiedlichen Begabungen kann dann etwas wirklich Tolles, Gemeinsames, Ganzes entstehen. Aber wie problematisch ist es, wenn wir unseren Wert verwechseln mit unseren unterschiedlichen Begabungen, Rollen und Aufgaben? Und wie viel tragen wir selber zur Verwechslung von Rolle und Wert bei durch den Missbrauch unserer Rollen? Wie unheilvoll ist es, wenn Menschen in spezieller Verantwortung ihre Positionen für sich selber ausnutzen und andere diskriminieren oder andere daran hindern, ihr Potenzial zu entfalten, anderen das Gefühl vermitteln, weniger wert zu sein? Und so denke ich, dass es etwa wir Männer sind, die selber schuld sind an der Emanzipationsbewegung, weil wir Männer den Frauen über Jahrhunderte hinweg nicht die Anerkennung und die Wertschätzung gegeben haben für ihre Leistungen zu Hause, in ihrer Arbeit mit den Kindern und im Haushalt. Nur weil es die Männer waren, die vielleicht etwas mehr im öffentlichen Rampenlicht gestanden sind oder irgendwelche Führungspositionen innehatten oder mit ihrer Form der Arbeit halt das Geld für den Familienunterhalt verdient haben. Und es ist für mich sehr verständlich, dass das zu einer großen Frustration unter den Frauen geführt hat. Und die logische Konsequenz von Frauen ist dann, nach materieller Absicherung und Anerkennung in einer eigenen beruflichen Karriere zu suchen. Allerdings mit all den Auswirkungen auf die Familien und ganz besonders auf die Kinder, die dann oft von ganz, ganz klein auf schon in irgendwelchen öffentlichen Institutionen erzogen und geprägt werden, statt zu Hause, mit all den gesellschaftlichen Folgen, die da draus kommen. Und so muss ich sagen, ich habe persönlich eigentlich eine sehr große Sympathie für die Emanzipationsbewegung in dem Sinn, dass Frauen zu Recht fordern, den gleichen Wert zu haben wie Männer. Aber ich denke, das Problem dabei ist, dass man Wert notwendigerweise gleichsetzt mit gleichen Rollen. Ich muss euch gestehen, die seltenen Male, in denen ich bei uns zu Hause für alles zuständig war, weil die Elisabeth vielleicht für ein, zwei Wochen weg war, da habe ich erlebt, was für eine komplexe und enorm anspruchsvolle und anstrengende Arbeit das ist, das praktische Management von Kindern und Haushalt. Und ich kann mir vorstellen, dass es einige Männer hier gibt, denen es schon ähnlich gegangen ist wie mir, dass sie plötzlich alleine zu Hause waren und die können das bestätigen. Und ich erlebe in einer gewissen Weise auch, dass Elisabeth viel besser begabt ist für diese komplexe Aufgabe, als ich selber es bin, auch wenn ich glaube, dass ich trotzdem als Mann genauso meine Verantwortung habe für unsere Kinder und auch im Haushalt. In der Schrift lesen wir von einer derartigen Rollenverteilung von Mann und Frau, auch innerhalb der Familie, entsprechend der unterschiedlichen Wesensmerkmale und Eigenschaften. Und nur damit hier kein Missverständnis entsteht, ich glaube nicht, dass Frauen nicht genau den gleichen Zugang zu Bildung oder zu Berufschancen haben sollten wie Männer. Und ich glaube auch nicht, dass es unbiblisch ist, wenn in bestimmten Situationen zum Beispiel einmal der Mann in Karenz geht oder eine Frau für den finanziellen Familienunterhalt sorgt. Da gibt es, soweit ich das sehe, von der Bibel keine einzementierten Gesetze. Aber dennoch glaube ich, dass grundsätzlich die Schrift auch in der Familie ein Rollenverständnis hat und proklamiert und dass grundsätzlich Frauen von ihren Anlagen prädestinierter sind, die Rolle zu Hause bei den Kindern zu übernehmen. Auch wenn das heutzutage als eine sehr antiquierte und reaktionäre Ansicht eines Ewiggestrigen angesehen wird. Aber ich denke, wenn wir die in der Bibel überlieferten Ordnungen über Bord werfen, dann werden wir als Gesellschaft auch die Früchte davon ernten. Und ich denke, wir sind da gerade mittendrin. Ich muss euch gestehen, mir imponiert es wirklich, wenn die Elisabeth bei diversen amtlichen Formularen, bei Beruf oder wenn sie sich sonst irgendwo vorstellt, bewusst als ihren Beruf Hausfrau angibt, weil das eben ihrer derzeitigen Tätigkeit entspricht, obwohl sie von ihrer beruflichen Ausbildung her Ärztin ist und mit ihrer engagierten Arbeit als Fachärztin für Anästhesie und Intensivmedizin durchaus damals großes Ansehen genossen hat. Und es gefällt mir ihre Einstellung, wenn sie es einfach nicht mag, wenn jemand nach seinem Titel oder nach seinen Äußerlichkeiten bewertet wird. Aber in unserer Gesellschaft macht es trotzdem tatsächlich einen Unterschied, nicht nur finanziell, ob sie als Oberärztin oder als Hausfrau wahrgenommen wird. Obwohl sie beide Aufgaben, und das kann ich nur wirklich bestätigen, mit der gleichen Umsicht, mit der gleichen Kreativität und mit dem gleichen Engagement wahrnimmt. Und wenn ich bedenke, wie sehr ich selber letztlich an meiner Arbeitsstelle ersetzbar bin und wie es Elisabeth letztlich auch an ihrer Arbeitsstelle war, wie wenig sie jedoch als Mutter zu Hause für unsere Kinder ersetzbar ist, dann weiß ich, welche Aufgabe die wichtigere für unsere Familie ist, für unsere Kinder ist. Und dann weiß ich auch, was für einen immensen Beitrag sie damit für die Gesellschaft leistet. Und ich kann ihr nur wirklich von Herzen dankbar sein für ihre Entscheidung. Und wenn ich mir das alles so überlege, dann halte ich es wirklich für eine gesellschaftliche Katastrophe, wenn Frauen, auch wenn die Kinder noch ganz klein sind, frühzeitig aus verschiedensten Gründen in den Beruf hineingedrängt werden. Und dann halte ich es wirklich für eine gesellschaftliche Katastrophe, wenn ich sehe, welchen geringen Stellenwert es heutzutage in unserer Gesellschaft hat, im Vergleich zu einer beruflichen Karriere nur Hausfrau zu sein. Obwohl es eigentlich so ist, dass eine Hausfrau und Mutter eine Managerin eines anspruchsvollen Kleinunternehmens ist. Allerdings ohne Arbeitszeitgesetz, mit 24 Stunden rund um die Uhr Präsenz, keine Überstundenabgeltung, kein gesetzlicher Urlaubsanspruch, dafür aber ein absoluter Kündigungsschutz aller Mitarbeiter, selbst wenn sie sich aufs Allerärgste querlegen. Und ich muss mich fragen, welcher Mann würde sich unter solchen Anstellungsbedingungen als Manager einstellen lassen? Und ich kann nur vor jeder Frau, die diesen Weg wählt, ganz tief mich verbeugen und den Hut ziehen. Gott hat den Menschen als Mann und Frau zu seinem Ebenbild geschaffen, mit unterschiedlichen Wesensmerkmalen zu unterschiedlichen Aufgaben. Und ich denke, wir können gerade an der Ehe, am Konzept von Ehe und Familie enorm viel lernen über das Prinzip von Unterschiedlichkeit und Ergänzung und über unterschiedliche Aufgaben und Rollenverteilungen und gegenseitige Wertschätzung in diesen unterschiedlichen Rollen. Aber letztlich dient das alles einem gewaltigen und gemeinsamen Ganzen. Und so denke ich, dass wir gerade auch in den Gemeinden zum Beispiel davon lernen sollen. Ich möchte zum zweiten Punkt kommen, zum Konzept der freien Entscheidung in Beziehung, für eine Beziehung in Treue und Loyalität. Und es geht um dieses Konzept von Verlassen und Anhangen. Wir Menschen sind als Beziehungsmenschen geschaffen. Beziehungen sind letztlich das, was das Wichtigste ist in unserem Leben. Es gibt ganz unterschiedliche Formen von Beziehungen. Es gibt mehr oberflächliche, unverbindliche Beziehungen, die haben auch weniger Angriffspunkte. Und sie sind darum auch leichter zu halten. Aber letztlich sind es Beziehungen, die uns nicht wirklich ausfüllen. Und dann gibt es tiefere Beziehungen mit deutlich höheren Ansprüchen. Vor allem nach Vertrauen, Treue und Loyalität. Und das sind in einer gewissen Weise dann auch Beziehungen, die, weil sie mehr Ansprüche stellen, schwerer aufrechtzuerhalten sind. Aber letztlich sind es gerade solche tiefen Beziehungen, nach denen wir uns sehnen. Nach Beziehungen, wo der andere im vollen Ausmaß und ganz Ja zu mir sagt. Und zwar ohne Ablaufdatum, trotz all meiner Ecken und Kanten. Und dass er das tut aus einer ganz freien Entscheidung, weil er mich meint. Wir alle sehnen uns doch letztlich nach solchen Beziehungen, die nicht abhängig sind von aktuellen Umständen, Beziehungen, wo wir wirklich unser Vertrauen hineinlegen und hineinsetzen können. Und es ist genau diese Art von Beziehung, die Gott uns anbietet. Dieser allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, des ganzen Universums, er meint dich und mich und er hat sich für dich und für mich entschieden. Und er hat dafür alles, was man sich nur vorstellen kann, investiert. Und genau dieses Konzept ist auch das Konzept, das sich Gott für Ehe ausgedacht hat. Ehe ist sicher nicht die einzige Form einer tiefen, verbindlichen menschlichen Beziehung. Aber ich denke, sie ist quasi von Gott institutionalisiert worden, damit wir von diesem Konzept für all unsere anderen Beziehungen lernen können. Und es geht dabei um eine Entscheidung füreinander, aus freiem Willen für das ganze Leben, in guten wie in bösen Tagen. Ich halte es echt für ein großes Drama und für eine wirkliche Katastrophe, dass so ein lebenslanges Konzept von Beziehungen heutzutage als eine Begrenzung des Lebens angesehen wird. Weil wir uns wirklich damit einer der wesentlichsten Grundbedürfnisse unseres Menschseins überhaupt berauben. Und ich finde es so interessant, in einer Zeit, in der jede zweite Ehe geschieden wird, liest man immer wieder von Umfragen unter Jugendlichen, die gerade das sagen, dass das Hauptziel ihres Lebens oder ein wesentliches Ziel ihres Lebens eine lebenslange Ehe mit einem Partner ist. Das ist das, was die Jugendlichen zu einem großen Teil auch heute noch sagen, wenn sie danach befragt werden. Und das ist für mich so ein echter Hinweis darauf, wie diese Ursehnsucht nach dieser von Gott gestifteten Lebensform einfach in uns hineingelegt ist und wir uns ganz natürlich danach sehnen. Ich weiß schon, es gibt Umstände, in denen das Weiterführen einer engen Beziehung wie der Ehe unmöglich wird. Und ich muss gestehen, es hat auch schon Fälle gegeben, wo ich selber jemand geraten habe, dass er sich trennen soll. Wenn es nur mehr Demütigung gibt, nur mehr Gewalt gibt, wenn nur mehr Schaden für die Kinder angerichtet wird. Es gibt Situationen, das glaube ich schon, wo es einfach nicht mehr möglich ist. Und genau deswegen, denke ich, hat Gott in seinem Wort, auch in diesem Gebot des Mose, es vorgesehen, wenn es steht, dass er wegen unserer Herzenshärte die Scheidung erlaubt unter bestimmten Umständen. Aber eigentlich ist das alles von Anfang an anders gemeint. Und ich denke, auch hier kann es mir wahrscheinlich jedes Ehepaar bestätigen. Es gibt Zeiten, wo man auch an die Grenzen oder darüber hinauskommt. Die einen erleben das vielleicht ausgeprägter und öfter und die anderen weniger stark und seltener. Aber ich kann euch nur ganz offen von meiner eigenen Ehe sagen, dass Elisabeth und ich manchmal schon an Punkten waren, wo wir wirklich ratlos waren, wie unsere Ehe weitergehen soll. Und ich weiß, dass ich überhaupt kein Recht habe, mit meinem Finger auf irgendjemand zu zeigen, der sich dann letztlich scheiden lässt. Aber ich bin so dankbar, dass wir beide, Elisabeth und ich, unseren Bund ganz bewusst mit Gott geschlossen haben, dass wir Gott hatten und haben für unsere Ehe, dass wir einen Gott haben, der uns auch immer wieder Menschen als Ratgeber und Mitbeter zur Seite gestellt hat und dass wir einen Gott haben, der uns selber immer wieder ermutigt hat und Kraft gegeben hat, nicht aufzugeben und der uns auch immer wieder zueinander finden ließ. Und ich kann rückblickend nur wirklich sagen, Nöte und Schwierigkeiten, die man gemeinsam bewältigt und durchsteht, führen letztlich dazu, dass man sich besser kennenlernt, dass man sich mehr respektieren lernt, dass man voneinander lernt, dass man das Prinzip von um Vergebung bitten und verzeihen immer besser kennenlernt und vor allem, dass insgesamt die Beziehung eine immer reifere und tiefere wird. Die Ehe als Lebensbund ist eine Stiftung von Gott und darum sollten wir alles daran setzen, diesen Lebensbund aufrechtzuerhalten und daran zu arbeiten. Denn, wie wir im Vers 9 lesen, was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und ich denke, wenn wir das in unseren Ehen beherzigen, dann wird das Auswirkungen haben, über unsere Ehe hinaus. Dann wird das etwa Auswirkungen haben auf unsere Kinder und ihre Kompetenz, Beziehungen zu leben. Es wird Auswirkungen haben auf unsere Beziehungen untereinander in den Gemeinden, wo ebenfalls Menschen mit ganz unterschiedlichen Charakteren und Lebenshintergründen, Kulturen und Meinungen oft aufeinanderprallen. Eine Situation, wo trotzdem Treue, Vertrauen und Loyalität gefragt ist. Und eines der besten Übungsfelder dafür ist die Ehe. Und ich möchte zum letzten Punkt kommen, zum Konzept der Einheit. Einheit ist nicht unbedingt das Bild, das wir bei den Ehen in dieser Welt beobachten können. Und oft sehen wir diese Einheit auch nicht bei den Ehen im christlichen Bereich oder manchmal auch nicht in der eigenen Ehe. Einheit zwischen Gott und den Menschen und zwischen den Menschen untereinander war das ursprüngliche Schöpfungskonzept, aber es wurde durch den Sündenfall zunichte gemacht. Der Sündenfall brachte die Trennung von Gott und Entzweiung untereinander. Dieses selber sein wollen wie Gott, ich als Zentrum der Welt, ich im Zentrum meines Denkens. Das ist das Wesen des Sündenfalls und ist letztlich auch die Ursache für Streit und Spaltung und alle Uneinheit in dieser Welt. Und doch ist es Gottes Ziel, trotz allem, uns wieder dorthin zu bringen, zu einem Leben in Einheit. Aber wie kann das geschehen? Einheit ist sicher nicht etwas, was gemacht oder organisiert oder gar verordnet werden kann, auch wenn es dahingehend immer wieder menschliche Versuche gibt, etwa in totalitären Regimen, sei es im staatlichen Sinn. Nordkorea ist ja jetzt in aller Munde als vielleicht das krasseste und abstoßendste Beispiel dafür überhaupt. Aber es gibt auch totalitäre Regime in Firmen, am Arbeitsplatz. Es gibt auch totalitäre Regime in Familien, in Ehen oder in Gemeinden. Aber Einheit wird man dadurch nicht erreichen. Man wird Einheit im tiefen Sinn auch nicht erreichen, dadurch, dass man zu allem Ja und Amen sagt, um des lieben Friedens willen, oder weil man, wenn man sich einfach nur so an der Oberfläche bewegt, damit möglichst wenig Angriffsflächen sich darbieten. Einheit wird nur dann möglich, wenn wir uns wirklich bemühen, uns auf das Gegenüber, auf das Du, auf den anderen auszurichten. Wenn das Du im Zentrum steht, statt dem eigenen Ego. Einheit wird nur möglich sein, wenn wir zuerst einmal uns ganz ausrichten auf Gott, wenn er das Zentrum in unserem Leben ist und wenn er beginnen kann, uns dahingehend zu formen und zu ändern, dass Einheit möglich wird. Und Einheit braucht eben auch diese Ausrichtung auf den Partner, auf das Gegenüber. Dass wir daran arbeiten und lernen, uns mit dem anderen auseinanderzusetzen, dass wir daran arbeiten, den anderen kennen und verstehen lernen, wie er ist. Und insofern hat Einheit auch enorm viel mit Ergänzen zu einer größeren Einheit zu tun. Einheit nicht im Sinn von Gleichförmigkeit, sondern Einheit im Sinn von Ergänzung zu einem größeren Ganzen. Aber wie wir gesehen haben und wie wir das selber auch immer wieder erleben, wir scheitern dran. Wir schaffen das nicht alleine. Wir sind dabei auf Gott und seine Hilfe angewiesen. Und in diesem Zusammenhang gefällt mir so sehr dieses sprachliche Bild von Ehe, wo zwei Es durch dieses H verbunden sind, zwei Egoisten, die durch einen mächtigen Herrn miteinander verbunden sind. Und wenn wir uns auf diesen Herrn hin ausrichten und wenn wir uns um den anderen bemühen, dann verbindet Gott und schafft zunehmend Einheit. Und darauf sind wir nicht nur in unserer Ehe, sondern letztlich in allen unseren Beziehungen angewiesen. Ich möchte zum Schluss kommen und zusammenfassen. Ich denke, Ehe ist eine wichtige Lebensform, die von Gott ganz bewusst für unser Leben hier auf dieser Welt gestiftet wurde. Und vom Konzept der Ehe können wir ganz Wesentliches lernen über die Art, wie Gott sich Beziehung vorstellt. Mit ihm selber und auch untereinander. Und auch wenn Ehe in der Ewigkeit nicht mehr bestehen wird, dieses Konzept, das hinter der Ehe steht, das wird letztlich die gesamte Ewigkeit in unseren Beziehungen untereinander ausmachen. Und darum sollen wir uns, egal ob verheiratet oder nicht verheiratet, nach dieser Form von Beziehungen ausstrecken. Aber das braucht Bereitschaft, daran zu arbeiten, lebenslang. Und das braucht die Bereitschaft, immer wieder Fragen zu stellen. Nicht wie die Pharisäer, die glaubten, dass sie eh schon alles wissen und in ihren Konzepten dahin lebten, sondern ehrliche, tiefe Fragen stellen und sich selber auch immer wieder in Frage stellen lassen und korrigieren lassen. Gott hat uns nicht nur in der Ehe zusammengefügt, sondern insgesamt als Christen zusammengefügt, in der weltweiten christlichen Gemeinde, aber auch in einzelnen lokalen Gemeinden. Letztlich um ein Leib, um eine Einheit zu sein, in der sich die einzelnen Glieder zu einer verbindlichen Einheit ergänzen. Wie viel Streit und Spaltung gibt es nicht nur in unseren Ehen, sondern auch in der weltweiten Gemeinde, in der weltweiten Kirche und auch in den lokalen Gemeinden. Wir haben es so nötig, von diesen Prinzipien der Ehe für unsere Prinzipien untereinander zu lernen. Und ich möchte mit einem Bild schließen, das der Paulus ebenfalls im Epheserbrief formuliert hat, wenn er schreibt in Epheser 4, Vers 15, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Genau dahin möchte Gott uns hinformen und die Prinzipien der Ehe, denke ich, sollen uns dabei helfen. Amen.